Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, ab Vers 28 bis zum Kapitel 6, Vers 12. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah. Und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und er zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Ewiger Gott, lebendiger Vater in Jesus Christus, vor dich stellen wir uns und beten dich an und geben dir, dem Einzigen und dem Lebendigen und dem Wahrhaftigen, die Ehre. Danken dir, dass du uns diesen Morgen gibst in diesem Haus, dass wir uns sammeln können als die Deinen. Danken dir, dass wir untereinander verbunden sind in dir, unserem Gott, und dass wir nicht nur auf dieser Erde miteinander verbunden sind mit allen Jesusleuten, sondern auch verbunden sind mit denen, die vor dir sind. Und dass dieser Gottesdienst uns miteinander vereinigt und verbindet. All derer, die du berührt hast und in deren Leben du hineingetreten bist. Danke, dass du uns nicht im Alten gelassen hast. Danke, dass du uns nicht in der Sünde gelassen hast. Danke, dass du uns ins Leben geholt hast, aus purer Gnade. Darüber beten wir dich an. Und bitten dich, dass du uns an diesem Morgen hier in diesem Haus segnest und dass wir dir eine Ehre sind und zur Ehre für dich da sind. Und bitten dich, dass du unsere Gemeinschaft segnest und dass du dein Wort in unserer Mitte segnest. Danke, dass du dich mit uns verbindest. Danke, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich. Danke, dass wir uns öffnen dürfen für das Wirken deines Geistes. Danke, dass du wirksam bist, dass du präsent bist im Trost, mit Wort Gottes, der Klarheit, der Korrektur, des Aufbaus. Wir loben dich und wir beten dich an. Und wir sagen es dir und wir singen es dir. Gott, du bist gegenwärtig. Danke dafür. Amen.
Es ist schon fast 25 Jahre her, als ich in der Schweiz mit orthodoxen Juden ins Gespräch gekommen bin. Und zu meiner Überraschung empfahlen sie mir nicht die Konversion, den Übertritt zum Judentum. Sie sagten, das ist also fast unmöglich, wenn man nicht darin geboren ist und von klein an darin geübt ist, diese 613 Geh- und Verbote der Tora zu halten. Sie sagten mir etwas, was ich noch gar nicht bis dahin wusste. Es gäbe für alle Menschen die 7 noachitischen Gebote, die zurückgehen auf die Tradition vor der Flut und dann auch in die Zeit Noahs. Also ein allgemein ethisches Recht für alle Menschen. Ich nenne ihn mal aus dem Talmud-Traktat Sanhedrin einige Dinge. Verbot von Mord, Diebstahl, Götzenanbetung? Dann mögen Sie sagen, damit habe ich doch nichts zu tun. Ich habe doch nicht so ein Baals Tempel im Garten oder irgend so eine Figur, vor der ich mich niederwerfe. Aber Martin Luther hat schon recht, wenn er sagt, Götzendienst ist all das, woran wir unser Herz hängen. Es kann also das Geld, die Karriere, die Familie, der Spaß sein. Dann wird weiter zu den noahidischen Geboten gezählt, die Tierquälerei, Gotteslästerung. Und der letzte Punkt, einen habe ich weggelassen, war Ehebruch, ist klar. Und der letzte Punkt ist Rechtsstaatlichkeit. Und der kam eigentlich erst mit der Zeit Noahs, weil es erst nach der Flut staatliche Ordnungen gab. Und es ist interessant, dass das Judentum, die Rabbinen lehren, dass jeder, der diese Gebote hält, Zugang in die kommende Welt Gottes als Tzaddik, als Gerechter hat. Also diese Ordnungen galten auch für die Tage Noahs, bis auf die letzte. Da gab es eben noch keine staatliche Ordnung. Aber wie wir schon aus unserem Text entnommen haben und wie Sie wahrscheinlich auch sowieso vorher gewusst haben, so viel wurde da nicht davon gehalten. Und das ist ja genau das Problem. Wir waren ja eigentlich schon in den Tagen Noahs, aber wir müssen noch einmal ein spezielles Thema aufgreifen. Und es ist wirklich speziell. Und ich habe überlegt, ob ich das am Sonntagmorgen überhaupt bringen kann. Aber ich habe mir gedacht, es ist einfach wichtig, dass wir uns auch über so etwas mal unterhalten und dann einfach auch informiert sind, wenn in den letzten Tagen uns vielleicht Ähnliches begegnet. Die Tage Noahs. Es wird sein, sagt der Herr, wie in den Tagen Noahs. Und wir haben ja gesehen, ich will das ganz kurz rekapitulieren, dass das nicht primitive Steinzeitmenschen waren, sondern das war eine Hochkultur, eine geheimnisvolle Welt. Aber die Sünde ist in dieser Welt ausgereift, was dann zu diesem Gericht Gottes geführt hat, der weltweiten Sintflut. Es war ein Leben ohne Gott, wie heute. Prosperierend, eine prosperierende Wohlstandsgesellschaft, aber ein schönes Leben ohne Gott. Henoch und Noah sind zwei, die ausgezeichnet waren in dieser Zeit, sind die einzigen beiden, von denen es in der Bibel direkt heißt, sie wandelten mit Gott. Wir haben schon gesagt, nicht sie standen still mit Gott geht es immer voran. Wer mit Gott geht, steht nicht still. Sie hielten Schritt mit ihm. Man baute Städte, brachte große Kulturleistungen hervor, war wirtschaftlich erfolgreich. Aber wie bereits erwähnt, der Wohlstand war nicht die alleinige Folge, sondern auch der Stolz und der Glaube an eigene Stärke und Überlegenheit. Yes, we can! Wir schaffen das! Und was so das Motto? Wir haben gesagt, es gab diesen Paradigmenwechsel, also diese grundsätzliche Einstellung, die geändert wurde vom Viator Mundi, also jetzt ich rede vom Mittelalter, in Faber Mundi. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Mensch bis zum Mittelalter, von der frühen Christenzeit an, hat sie eigentlich verstanden, dieses Leben ist alles nur Durchgangsstation und Vorbereitung für das Leben bei Gott. Und da möchten alle hin. Viator Mundi heißt Pilger, Wanderer durch die Welt. Und dann gab es diesen großen Paradigmenwechsel im Mittelalter, mit der Neuzeit, mit dem Humanismus, mit der Aufklärung. Dann wurde der Mensch zum Faber Mundi, zum Menschen, der die Welt gestaltet, der die Welt prägt, der im Diesseits aufgeht. Da sind wir heute mittendrin, auch in unserem ganzen Machbarkeitswahn, zu glauben, alles schaffen zu können. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen. Es gibt einfach Wirtschaftszyklen, das weiß jeder, der ein bisschen volkswirtschaftliche Kenntnisse hat, die kann man auch nicht unterdrücken. Aber was unsere Notenbanken versuchen derzeit ist, diese Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen, indem sie, man kann schon nicht mehr sagen Milliarden, sondern Billionen von Dollars und Euros in den Markt werfen. Das gibt irgendwann mal eine Katastrophe. Man missachtet das einfach. Diesmal wird es anders kommen. Oder neulich habe ich einen Bericht gesehen über Silicon Valley. Ich war vor über 30 Jahren dort. Allerdings nur im Urlaub, ich habe nichts entwickelt, nichts entworfen da, aber war bei einem Ingenieur dort und ich war erstaunt, da ist eine Aufbruchsstimmung. Also man versucht, künstliche Intelligenz auch mit der menschlichen Intelligenz zu verbinden und über Biogenetik und andere Dinge. Und einer sagte, es gibt eine neue, eine bessere Welt, wir werden die technische Revolution bringen, die die Probleme der Welt löst. Aber von Gott wird nicht geredet. Turmbau zu Babel. Also es lohnt sich, die Tage Noahs auch deswegen genauer anzuschauen, weil sie ja nach dem Wort Jesu Modellcharakter für die Endzeit haben. Das ist schon interessant, finde ich. Man guckt in die Vergangenheit und sieht die Zukunft. Toll, hä? Man guckt in die Vergangenheit und sieht die Zukunft. Es gab ja mal 1968 im Econ Verlag in Zürich erschienen das Buch von Erich von Däniken. Ich habe es mal verschlungen, da war ich 13, 14. Erinnerungen an die Zukunft. Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Hatte da eine spezielle Theorie, wie der Quantensprung in der menschlichen Entwicklung gekommen ist, Erich von Däniken. Aber so Erinnerungen an die Zukunft, das gibt's auch biblisch. Man guckt in die Zeit, die Bibel eben berichtet über die vorsintflutliche Zeit. Und dann sieht man, wie es sein wird, so heißt es Matthäus 24, vor der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt, was müssen wir noch ins Visier nehmen? Das ist vor allem eine Sache, die unzählige Verbindung zwischen den Menschen und der unsichtbaren Welt, die in dieser vorsintflutlichen Welt eine Rolle gespielt hat. Wir haben bereits in der dritten Generation nach Adam das Anrufen des Namens Gottes als Beschwörungsformel, man muss sagen, den Missbrauch des heiligen Tetragrammatons, den Missbrauch des heiligen Namens Gottes, des unaussprechlichen Namens, JHWH, Yahweh, wir wissen nicht, wie es genau ausgesprochen ist, soll vielleicht nicht ausgesprochen werden. Und der wurde missbraucht, um Mächte in der unsichtbaren Welt anzurufen. Also die Menschen suchten den Drang oder hatten den Drang, nach oben, in die Welt der Götter. Die Bibel spricht hier von Machthabern in der unsichtbaren Welt, Kosmokratoren. Sie spricht von Archä, von Uranfangsmächten. Das waren Engelmächte, die waren bei Erschaffung der Welt da. Die waren da, ehe die Menschen da waren. Denken Sie nur an den Teufel. Und das blenden wir halt auch gern aus, aber Apostel Paulus mahnt uns ja, dass wir das immer auch mit im Blick haben sollen, dass wir einen Abwehrkampf gegen diese Mächte haben. Denn die gefallene Engelwelt kämpft seit ihrem Fall gegen Gott und seine Pläne und gegen die, die Gott gehören. Und wir haben schon bei der Auslegung der Offenbarung gesagt, das ist auch der Hauptgrund für den Antisemitismus, den man eigentlich menschlich gar nicht richtig erklären kann. Denn der Urantisemit ist der Teufel. Und er ist deswegen gegen das Volk Gottes, weil es das Volk Gottes ist. Wären die Eskimos das Volk Gottes, dann wäre er gegen die Eskimos. Und Sie müssen ja nur mal aufmerksam die Medienlandschaft, bisschen auch die internationale Presse sich anschauen, wie Israel mehr und mehr in die Ecke gedrängt wird. Also es gab okkulte Praktiken. Das Tor zur Welt der Götter sollte geöffnet werden. Die wollten herunter und die Menschen wollten hier hoch. Sie suchten die Verbindung, die ja im Garten Eden irgendwo schon da war. Denn diese Schlange war ja niemand anders als der Teufel, der die beiden beim Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen eben bezirzt hat, bezaubert, verzaubert hat, verführt hat. Es heißt in unserem Text, dass auch später solche Verbindungen gab. Denken Sie nur an Babylon. Babil, so die Keilschrift heißt, Eingangspforte der Götter. Und die Zikkurats, die Stufenpyramiden, das weiß man aus der profanen Geschichtsforschung, die dienten dem Zweck, dass man den Göttern näher ist, aber nicht so primitiv, also ein Turm zum Himmel. Die dachten nicht, dass sie so hoch bauen konnten, dass sie in den Himmel kommen, sondern das war eine geistige, eine mystische, der Versuch, in das Transzendente vorzustoßen durch okkulte Praktiken. Also etwa an der Spitze solcher Zikkurats hat man geweihte Jungfrauen den Göttern dargeboten und nach der Überlieferung sind die dann herabgestiegen und hatten Umgang mit diesen Frauen. Es gab teuflische Kulte. Sexuelle Perversionen, auch im Altertum noch. Ich muss das einfach mal sagen, weil man dann manches besser versteht. Zum Beispiel hat auch nach der Flut das verheißene Land der Teufel wie besetzt, weil er ja wusste, das ist Gottes Land und das will er seinem Volk geben. Und diese kanaanitischen Stämme, die dort waren, die kamen ja von Ham. Die haben furchtbare Praktiken gehabt. Deswegen hat sie dann nachher der Cherem-Bann getroffen. Wo wir sagen, wie kann Gott das anordnen, dass ein ganzes Volk samt Tieren vernichtet wird? Die waren durch und durch dämonisiert bis in die Tierwelt hinein. Man hat also Praktiken dann später rekonstruieren können, da wurde eine riesige Metallhand erhitzt und ein Neugeborenes draufgelegt als Menschenopfer und so weiter. Ich will, dass Sie heute Nacht noch schlafen können. Aber nur, dass Sie diese Realität machen. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber das ist eine Realität. Die Brüder aus Afrika, die sagen, bei uns ist es gang und gäbe. Wir wissen um diese Mächte. Wir haben mit diesen Mächten zu tun. Und Walter Künneth sagt, wenn wir das radikal Böse besser wahrnehmen, dann leben wir anders und dann beten wir anders. Weil wir merken, wir leben in einer Welt, die durch und durch verseucht ist. In der wir allein nicht bestehen können. In der wir den Herrn brauchen. Geht mir auch so, wenn ein Mensch kommt mit okkulter Belastung, da schlägt mein Herz etwas schneller. Erstmal versuchen wir es nie allein zu machen. Und zweitens, irgendwo spürst du, jetzt kommst du mit einer Macht in Berührung. Ich hatte etwa eine Zigeunerin, die wahrsagen konnte, oder eine Amerikanerin, die auch so Wahrträume hatte und so. Und ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, du spürst sofort, du musst jetzt voll unter dem Schirm und Schutz des Herrn stehen. Sonst hast du hier keine Chance. Wir haben aber auch in der Bibel Berichte, ganz unheimliche Dinge. Der König von Moab war unter Druck. Was macht er? Er schlachtet auf der Mauer seinen Erstgeborenen, seinen Thronnachfolger. Da kam ein Zorn Gottes über die heranrückenden Heere. Er hat eine unsichtbare Macht angerufen. Man sagt das etwa auch heute von bestimmten Musikern, dass sie sich bewusst dem Teufel verschrieben haben, der Macht, Erfolg, Frauen und Geld verheißen hat. Aber sie haben ihre Seele verkauft. So was gibt's bis heute. Wenn man von den Kinderopfern sagen, sagen, ja, das war ja schrecklich. Also die Menschen früher, die waren einfach doch noch brutal. Ach ja. Heute macht man es noch eleganter. Man braucht gar keine Metallpfanne, um die Babys da drauf zu legen. Heute nimmt man den gynäkologischen Staubsauger und zerreißt sie im Mutterleib. Hunderttausende, Millionen inzwischen seit dem Zweiten Weltkrieg. Stinkt bis zum Himmel. Es gibt aber auch noch eine positive Seite. Der Hebräerbrief sagt, manche haben Engel beherbergt, ohne dass sie es wussten. Da denke ich jetzt nicht an mich, ja, wenn ich mal bei ihnen geschlafen habe. Sie denken, das ist ja wirklich ein Engel, allerdings ein übergewichtiger Engel. Ich weiß gar nicht, ob es so einen Engel gibt. Ja, wahrscheinlich nicht einen übergewichtigen. Aber gut, das können auch menschliche Boten gewesen sein. Aber denken Sie auch an Lot, der vielleicht auch nicht sofort realisiert hat, wen er da zu Gast hat und so weiter. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite und ich sage immer gern, Gott hat sich die Zweidrittelmehrheit gesichert, denn aus Offenbarung 12 dürfen wir schließen, dass ein Drittel der Engelwelt gefallen ist, aber zwei Drittel, Michael ganz vorne dran, dienen Gott treu und sie sind auch ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil ererben sollen. Und die sind da. Ich suche keinen Kontakt mit ihnen, aber ich weiß, der Herr schirmt und schützt mich und er benutzt dazu auch sein Personal. Also wir haben das Anrufen, das missbräuchliche Anrufen des Shem Yahweh, schon im Targum Jonathan heißt es, das war die Generation, da der Irrwahn begann, wo sie sich selbst Götterbilder fertigten und ihre Idole mit dem Namen des Wortes Yahwehs belegten. Und deswegen auch das Gebot, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, wörtlich so übersetzt, du sollst den Shem, den Namen Yahwehs, deines Gottes, nicht ins Wahnhafte erheben, das heißt ihn zauberisch zum Zwecke der Beschwörung oder des Fluches missbrauchen. Denn Yahweh wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Shem, seinen Namen, zauberisch missbraucht. Und durch diese Verbindung kam es zu einer totalen Katastrophe in der Welt. Die ganze Erde war verdorben. In der alten lateinischen Übersetzung heißt, sie war korrupt, korrupter. Durch und durch korrupt. Mit Geld war alles möglich. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Mit Geld war irgendwie immer schon alles möglich, aber eben jetzt ganz besonders. Und ich sehe mit Sorge, wie ein Land wie Deutschland, das wirklich, wenn man von den skandinavischen Ländern absieht, mit an der Spitze der rechtsstaatlichen Staaten in der Welt steht, zunehmend auch in diesem Bereich erodiert. Von der Staatsspitze an, die sich das Recht rausnimmt, das Recht zu brechen, wenn es passt. Können Sie sich nur erinnern? Niemals werden wir haften für die Schulden von anderen Ländern. Ja, ich könnte noch mehr Dinge nennen, aber ich will in dieses Gewässer nicht abrutschen. Ich sage nur, der Fisch beginnt auch manchmal vom Kopf an zu stinken. Wenn schon da oben Recht und Gesetz nicht mehr so genau genommen wird, was will man dann eigentlich nach unten hin erwarten? Die ganze Erde war verderbt, voller Gewalttaten. Man könnte auch übersetzen, Hebräisch, sie war voller Hamas. Wenn Sie sagen, Hamas, das habe ich doch schon mal gehört. Hamas, das ist die Terrororganisation, die islamische Terrororganisation im Gazastreifen. Und Hamas heißt auf Arabisch Eifer, aber auf Hebräisch Gewalttat, hitzend. Sie war voller Gewalttat. Es war die Zeit, als die Menschen begannen, sich zu vermehren. Ich habe einen gläubigen Physiker gebeten, mir mal hochzurechnen nach den mathematischen Gegebenheiten der Bevölkerungsentwicklung im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, wie viele Menschen damals etwa gelebt haben können, Norbert, so am Beginn der Flut. Und das war erstaunlich, das waren hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen. Es war nicht so ein kleiner Haufen, vor der Höhle sitzend ums Feuer rum und irgendwann war noch der olle Noah dann unterwegs, sondern das war schon richtig eine große Weltbevölkerung, eine hohe auch Kultur und Zivilisation. Und jetzt heißt es da, dass da die Göttersöhne herabgestiegen sind und die haben sich Frauen erwählt, welche sie wollten. Das Wort kann, sie suchten, es geht nicht nur um den sexuellen Aspekt, sie suchten sich die aus, die für ihre Zwecke brauchbar waren. Wie ein Forschungslabor Tiere sucht, die für ihre Zwecke brauchbar sind oder Menschen mit einer bestimmten genetischen Disposition oder bestimmten Blutgruppe oder sonst irgendwas. Sie wählten sie aus, weil sie einen teuflischen Plan hatten, die Menschheit zu verderben. Nicht nur sie zu belehren, sondern sie auch samenmäßig zu verderben. Und die Folge war dann, was wir in Vers 4 lesen, in jenen Tagen waren die Riesen, die Nephilim, die Giganten heißt es in der Septuaginta und in der Vulgata, die Giganten auf der Erde und auch später. Denken Sie an Goliath, da war ja auch kein normaler Vogel, oder? Da war ja auch ein Riese. Das gab es auch später. Da waren die Riesen auf der Erde und auch später, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die Gewalttätigen, die Mächtigen, die Potentaten, die in der Vorzeit waren, die berühmten, namhaften Männer. Ein geheimnisvoller Bericht. Und wenn Sie mir das als Atheist gesagt hätten, sagen Sie, jetzt ist völlig durchgeknallt. Und Sie denken vielleicht auch, hat er heute Morgen noch ein Schnäpschen getrunken vom Gottesdienst oder irgendeinen Science-Fiction geguckt. Aber ich habe mir sehr gut überlegt, ob ich das übergehe. Und ich übergehe es nicht. Weil der Herr sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Das heißt, wir müssen das wissen und wir müssen das mit in unsere geistliche Rechnung hineinbeziehen, einkalkulieren. Also Engel haben ihr Dasein verlassen, haben mit den Menschenfrauen Umgang gehabt und zeugt mit ihnen Kindern. Und auch das Neue Testament bestätigt es, Judas 6, Engel haben ihren ersten Zustand nicht bewahrt, trieben Hurerei, Unzucht, gingen hinter anderem Fleisch her, also nicht ihr Engelskörper. Und im 2. Petrus heißt es, 2. Petrus 2, Vers 4, Gott hat Engel, die gesündigt hatten, nicht verschont, sondern sie im Tartarus für Gericht aufbewahrt. Auch Clemens von Rom, 1. Jahrhundert, 3. oder 4. Gemeindevorsteher von Rom, bestätigt das in seinem Brief. Es gab also eine Invasion aus dem All. Wow, und sowas steht in unserer Bibel. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs. Da gibt es also etwas, was außerhalb dieser Bosheit der Menschen, der Gesetzlosigkeit und dem bösen Herzen der Menschen das Ganze sozusagen noch potenziert. Und das ist die unsichtbare Welt. Deswegen sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und immer wenn ich an Epheser 6 komme, denke ich an Friedhold Vogel, mit dem wir ja beide noch Freizeiten auch hier hatten. Er sagte, man sollte in diesen gefährlichen Tagen nie unbewaffnet aus dem Haus gehen. Ja, also in Südamerika sowieso nicht, aber er meinte natürlich nicht, dass sie sich eine Knarre kaufen und mit der unterwegs sind, sondern er meinte die geistliche Waffenrüstung. Man sollte in diesen gefährlichen Tagen nie unbewaffnet, nie ohne geistliche Waffenrüstung unterwegs sein. Es gibt viel mehr Dinge, wo Menschen den Kontakt mit dieser Welt suchen. Sie brauchen sich nicht groß damit beschäftigen, Sie können es mir auch einfach so glauben. En masse. Fernöstliche Meditationstechniken, Reiki, wirklich Okkultismus, Spiritismus, Satanismus, aber auch anscheinend harmlose Praktiken. Auch die Engel treten ja auf, die gefallenen Engel als Licht des Engels, so sagt Paulus. Der Teufel als Engel des Lichts. Ich kenne einen Mann, zwischen gestorben, wahnsinn erfolgreich. Auch was der angefasst hat, wurde zu Gold. Eine Firma nach der anderen. Und er hat keine Entscheidung getroffen, ohne seine Hexe in Kärnten zu befragen. Also keine wesentliche Entscheidung. Diese Hexe hat aber nicht gesagt, ich bin also eine dunkle Macht und so weiter und du kommst jetzt unter einen Bann und sowas. Nein, sie sagt, ich bin eine gute Fee. Ich zapfe die positiven Mächte im Himmel an, weise Magie. Und so hat er jede Personalentscheidung, jede grundsätzliche Firmenentscheidung nur mit dieser Hexe. Sein Sohn hat mir erzählt, er hatte dann Universitätsprüfung und da hat sie gesagt, das ist doch einfach, ich weiß jetzt schon die Aufgaben. Er hat das abgelehnt, er geht den Weg des Glaubens. Das gibt's. Professor Bender hatte ja den ersten Lehrstuhl für Parapsychologie in Freiburg, wenn Sie gute Nerven haben. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber können Sie mal nachschauen, was da alles so für Phänomene gab. Natürlich auch genug Betrug, ist ja logisch, ja, wie immer. Aber es gibt eben auch Dinge zwischen Himmel und Erde, die gehen über das hinaus, was man so allgemein hin wahrnimmt. Also sie wollten den Samen der Menschen verderben. Jetzt sind da Riesen hervorgegangen, Giganten, Nephilim. Da hat man ja auch rumüberlegt und gab viele verschiedene Auslegungen, was das sein kann. Ich persönlich weiß nicht, ob zum Beispiel diese riesigen Echsen, die Dinosaurier, ob das nicht das Gleiche ist in der Tierwelt, wie was damals auch in der Menschenwelt geschehen ist. Und wir kommen nachher nochmal aufs Kinderzimmer zu sprechen. Diese Dino-Welle, wie diese ganze Mystery-Welle in den Medien. Bibi Blocksberg, Pippi Langstrumpf schon zu unserer Zeit, die Zauberkräfte hatte, gucken Sie doch mal an, was heute läuft. Mystery, Kontakt mit Dämonen, Unheimliches, Begegnung der dritten Art. Hollywood bereitet die Menschheit geradezu vor. Ach, die ist schon sturmreif geschossen. Die Generation U50, für die ist es selbstverständlich, dass es solche Sachen gibt. Also es gab damals Riesen, die waren auch wirklich natürlich groß. Denken Sie an Goliath. Es gibt außerbiblische Berichte in Ägypten von Riesengeschlechtern. Es gibt, ich will Ihnen mal vielleicht von Flavius Josephus was sagen, 1. Jahrhundert. Er schreibt bei der Einnahme Hebrons durch Israel, hier hatte sich noch ein Riesengeschlecht erhalten, das durch Körpergröße und Gestalt von anderen Menschen sich unterschied, von erstaunlichem Aussehen war und eine schreckliche Stimme besaß, ihre Gebeine werden noch heute gezeigt und sind so groß, dass es schwerfällt, sie für menschliche Gebeine zu halten. Auch Pausanias, 2. Jahrhundert, berichtet davon. Und man hat auch in der Neuzeit Riesengebeine gefunden. Am bekanntesten vielleicht Castelnau durch einen atheistischen Anthropologen. Also der steht nur 0,0, ein Franzose, im Verdacht, da irgendwie die Bibel gelesen zu haben und sagt, da konstruiere ich jetzt mal einen Beweis für sowas. Ja? Ein Knochen. Über 80 Pfund, man hat Schädel mit 80 Zentimeter Durchmesser gefunden. Knochen, die auf eine Menschengröße von 3 bis 5 Meter schließen lassen. Hat man keine Erklärung. Und auch nachher auf Goliath, die Enakiter, die Rephaiter, habe ich ja schon hingewiesen. Mir erzählte auch jemand, ein Bruder, inzwischen 80 Jahre alt, er hat mit 40 ein Erlebnis gehabt, das ihn immer tief bewegt hat und auch unsicher gemacht hat, weil er sich das einfach nicht erklären konnte. Er war spazieren und plötzlich sieht er im Schnee oder im Acker, ich weiß es nicht mehr, also ich glaube mal Schnee, eine Riesenspur. Er konnte es gar nicht glauben. Er stellt seinen Fuß hinein und doppelt so groß wie sein Fußabdruck in der Länge und natürlich auch breiter. Und als er so dieser Spur folgt, sieht er am Waldrand eine riesige Gestalt. Und als er näher hin will, ist sie plötzlich verschwunden. Und er hat es bis heute nicht verarbeitet. Gibt es noch mehr solche Berichte? Das äthiopische Henoch-Buch, das Judas zitiert hat, im Buch der Wächter, einem Teil dieses Henoch-Buches, Apokryph, dass Engel um ihren Anführer Semasia, also jetzt sind wir wieder in den Tagen Noahs, beschließen, auf der Erde Frauen zu nehmen. Sie gebaren Riesen, welche die Erde verheerten. Also es ist mit ein Grund, warum zu verstehen, warum Gott so einen radikalen Schnitt gemacht hat. Man sagt ja, was war denn da los? Wieso durften nur 8 Menschen überleben? Das war sozusagen durch und durch verseucht. Die ganze Menschheit war verkrebst. Und um das Projekt Mensch im Ebenbild Gottes zu retten, musste Gott so handeln. Und das ist jetzt Modellvorführung. Modellvorführung auch für unsere Tage. Ich habe gerade in diesen Tagen von Billy Graham, der ist inzwischen 97, fast erinnert man sich an Johannes den Apostel, wo das Wort ausging, jener Jünger stirbt nicht, bis der Herr kommt. Ne? 97. Und er sagt, wir leben in der Zeit Noahs. Die Bibel warnt laut Graham, dass in der Endzeit die Zustände, wie sie vor der Sintflut geherrscht hätten, wiederkehrten. Voilà. Schauen wir fern, indem wir in die Vergangenheit gucken. Man kann natürlich nicht alles übertragen, ist klar. Aber man kann sehen, was eben auch in der Endzeit eine Rolle spielen wird. Diese kosmischen Lehrmeister sind da. Das muss ich Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich dazu einfach verpflichtet, auch wenn es den ein oder anderen, naja, sagen wir mal so, so etwas haben Sie wahrscheinlich, manche schon, wurde ja schon ventiliert dabei, noch nicht geboren, aber wahrscheinlich manche noch nie gehört. Ich sage mal so, natürlich kommen diese Mächte heute nicht mit 3,50 Meter Leuten. Das wäre ja einfach. Fußgängerzone, wo sind sie? Ah, da vorne ist einer. Nein, das sind Titanen des Geistes. Das sind Menschen ohne Empathie, kaltherzig. Die können eine ganze Firma platt machen, Hauptsache der Gewinn stimmt. Die können über Leichen gehen. Menschlich schon so, ich habe von Mördern gehört, der erste Mord ist der schwerste, danach geht's leichter. Also keine Angst, ich habe keine Erfahrung in dem Bereich. Aber die haben überhaupt gar kein Gewissen. Das juckt die nicht. Und das könnte auch aus so Verbindungen kommen. Und sie sind tief inspiriert und uns vielleicht auch überlegen in geistigen Fähigkeiten. Wir werden staunen. Überhaupt gibt es ja auch Inspiration von der unsichtbaren Welt. Man sagt ja, Bachs Musik ist Himmelmusik. Es gibt natürlich auch das Gegenstück. Als ich zum Glauben kam, habe ich meine schöne Schallplattensammlung zerbrochen. Ich konnte sie nicht mal mehr verschenken. Ich dachte, das kann ich niemandem zumuten. Aber jetzt unter uns gesagt, manches habe ich später nochmal als CD gekauft. Aber im ersten Moment habe ich gesagt, muss alles weg. Und manches ist auch, also Entschuldigung, aber naja, nicht alles. Das haben wir dann wieder gekauft später. So im Alter, ja, im Alter denkt man an die Jugendzeit zurück. Also wir haben kosmische Lehrmeister und was ich Ihnen jetzt sagen will, glauben Sie, dass der Teufel ein Auto bauen kann? Oder kann das nur Daimler und BMW? Was für eine blöde Frage und das am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Was will ich damit provozieren? Natürlich können diese Mächte auch technische Dinge konstruieren. Sie brauchen sie natürlich nicht unbedingt. Ich will nur, und das ist mir wichtig, darauf hinweisen, dass wir vielleicht in der Endzeit erstaunlichste Dinge erleben werden, wo unser Glaube wackelt. Wo wir sagen, also jetzt verstehe ich nichts mehr. Darauf wurde ich nie vorbereitet, dass es so etwas gibt. Kennzeichen dieser Zeit ist die Überschreitung von Grenzen. Hier insbesondere die Grenze zwischen Engel und Menschenwelt, die bewusst überschritten wurden. Gott gibt Grenzen, nicht um Leben zu beschneiden, sondern Leben zu fördern und sich entfalten zu lassen. Die völlige Freiheit, das Grenzenlose, das alles sprengen wollen, das seinen Rahmen erweitern wollen, das in nie gekannte Bereiche, ich denke, ich habe immer noch Raumschiff Enterprise früher geguckt, ja, Sie nicht, da waren Sie zu fromm dazu, aber ich habe das geguckt, ja, Scotty immer mit dem Schraubenschlüssel, und da hieß es immer am Anfang, in unbekannte Weiten des Alls. Der Mensch, das hat mich richtig fasziniert. Der Mensch will in das Unbekannte vorstellen. Er will seinen Rahmen erweitern. Er will nicht in dem Bereich nur bleiben, dem Gott ihn gibt. Grenzverletzung. Wir leben in einer Welt der Entgrenzung und das macht die Menschen kaputt. Dostojewski sagt in seinem Buch Die Dämonen, ausgehend von schrankenloser Freiheit ende ich in unumschränkten Despotismus. Mal davon abgesehen, dass grenzenlose Freiheit die Welt unregierbar macht. Schauen Sie mal die letzten Tag nach Berlin. Schauen Sie nach Dallas, wo man Angst vor einem Bürgerkrieg hat, wo der Polizist einen Schwarzen erschossen hat und jetzt ein schwarzer Scharfschütze 5 Polizisten erschossen hat. Wenn die Gesetzlosigkeit und die Bindung an das Recht und an die Moral und die Ethik und die Sitte abnimmt, dann hilft nur noch eine starke Hand. Und deswegen wird man in den Despotismus. Man propagiert die völlige Freiheit, aber am Schluss wird man mit diesem Wildwuchs nicht mehr fertig und muss dann vollkommen zurückschneiden. Das ist ja klar. Und dann werden alle Freiheitsrechte rasiert und dann werden auch Dinge mit zum Opfer fallen, die an für sich gut sind, wie zum Beispiel die Glaubens- und Religionsfreiheit. Also wir leben in einer Welt der völligen Entgrenzung, die dem Sprengen aller Gottesordnung. So eine negative Revolution gab es noch nie. Die endzeitliche Ausreife der Sünde, der Gesetz und Gottlosigkeit, stolz und maßlos, nichts ist mehr heilig. Vor nichts macht der Mensch in seiner Hybris mehr Halt. Er gebärdet sich zunehmend als Herr über alles, der niemand Rechenschaft abgeben muss. Alles ist möglich. Geschlechtergrenzen, Schöpfungsgrenzen in Ehe und Familie, Lebensgrenzen. Die Nazis waren schon sehr weit, wenn sie von lebensunwerten Leben gesprochen haben. Übrigens gar nicht die ersten. Natürlich in diesem fabrikmäßigen zum ersten Mal. Aber die Spartaner haben ihre missgebildeten Kinder den Felsen hinuntergeworfen, weil sie wollten nur Kämpfer und Leute, die leisten und arbeiten können. Geschlechtergrenzen. Ich musste so lachen und zugleich traurig sein. Vielleicht haben Sie das auch gesehen, wie ein Landtagsabgeordneter den ganzen Gender-Wahnsinn mal so richtig auf die Schippe genommen hat. Ich vermute, dass da eine Gesetzesvorlage war über gendergerechte Sprache oder Kulturbereich oder sonst was. Und dieser Landtagsabgeordnete hat sich vorne hingestellt, hat gesagt, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Okay, und jetzt erwartet ja jeder die Rede. Nee, jetzt hat er sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Transgender, sehr geehrte Mann zu Frau, Mann, Frau zu Mann, sehr geehrtes Nullgeschlecht und so weiter. Ich komme schon die Hälfte, was, drei Viertel kannte ich gar nicht. Das ging minutenlang, weil es gibt ja 27 Gendergeschlechter. Das Schönste war, irgendwann unterbricht ihn der Landtagspräsident, Herr Abgeordneter, dulden Sie eine Zwischenfrage. Aber Herr Präsident, ich bin doch noch bei der Begrüßung. Und da hat es dann klasse gemacht, er hat inhaltlich gar nichts gesagt, er hat nur gesagt, Herr Sowieso, wir lehnen Ihren Antrag ab. Da war alles gesagt. Das ist doch, Entschuldigung, das ist schon wissenschaftlich nicht haltbar von Gott. Wir sprengen alle Grenzen. Kinder werden designt. Du möchtest einen blonden Jungen, kriegst einen blonden Jungen. Du möchtest ein intelligentes Kind, wenn du genug Knete hast, in Zukunft wird es möglich sein. Alles ist möglich. Der Mensch als Schöpfer, grenzenlos, maßlos in Wirtschaft und Finanzwelt. Es ist die Gesellschaftsfähigkeit von Lüge und Betrug und ganz zu schweigen von fehlender Ehrfurcht vor Gott. Wir kommen zum Schluss. Was ist nun unsere Reaktion und Aufgabe in den Tagen Noahs? Was bedeutet das jetzt, dass wir jetzt zitternd nach Hause gehen und sagen, ich mache meine Schlafzimmertür nachts nicht mehr auf, vielleicht kommt da so ein Riese rein. Nein, die Reaktion ist, in die Jesus-Arche. Dass wir ganz klar erkennen, das sind Verhältnisse und das ist eine Zeit, man braucht den Herrn immer, das war schon immer so, aber jetzt ganz besonders. Es ist brandgefährlich. Es ist brandgefährlich, ohne Jesus unterwegs zu sein. Und es ist brandgefährlich, die Arche zu verpassen. Irgendwann macht Gott die Klappe zu. Und dann kommt das Gericht. Die Parallele ist ja, so wie es in den Tagen Noahs war, da kam das Gericht. Und so wird es in den Tagen des Menschensohnes sein, bei seiner Wiederkunft. Da kommt ja dann auch die apokalyptischen Gerichte über die Menschheit. Vor allem die nicht in der Arche sind. In der Arche Jesus. Und noch etwas können wir sagen. Es kann noch so schlimm sein. Man kann geistlich leben. Ein Mann wandelte mit Gott. Gott hat nicht gesagt, da war so eine schlimme Zeit. Da habe ich die Hürde bei Noah mal so runtergesetzt, wie bei unserem Zwerg-Bernardiner. Ja? Der kommt auch nicht über 40, 50 Zentimeter, muss man dann die Hürde zum Überspringen auf 10 Zentimeter machen. Und dann hoppelt er auch drüber. So hat es Gott nicht gemacht. Es ist möglich, in diesen Tagen Noahs geistlich zu leben, mit Gott unterwegs zu sein. Gerade jetzt. Das ist doch wunderbar. Und es geht doch dem Herrn entgegen. Die Bibel sagt, es ist eine kurze, heftige Zeit und dann kommt er und sein ewiges Reich. Und die Konsequenz ist, dass wir uns darauf fokussieren und uns jetzt nicht vertrödeln in diesem Leben. Mut zum Wandeln mit Gott wie Noah. Mut zum Wandeln mit Gott wie Noah, trotz Zeitgeist und gesellschaftlichem Gegenwind. Mut zum Wandeln mit Gott wie Noah als Jesuszeuge. Mut zum Wandeln mit Gott wie Noah durch Glaube und Beachtung der von Gott uns gesetzten Grenzen. Und Mut zum Wandeln mit Gott wie Noah im bewussten Verzicht und der freiwilligen Begrenzung um Jesu willen. Ich will noch kurz ein paar Sätze zu jedem Punkt sagen. Was meinen Sie, wie die über Noah gelacht haben? Na, wenn du nicht die Glaubensaugen hast, dann hast du gesagt, der Olle hat doch eine Meise. Nicht nur, dass er nichts vom Leben hat, der baut im Trockenen an einem Schiff. So ein Trottel. Aber der Alte hat auch noch die Kinder unter seine Kandare genommen, alles Verführte. Und ich kann mir vorstellen, wie die Gesellschaft Noahs nach ein paar Bier gesagt hat, auf, wir gehen noch zum Olle Noah. Und da haben sie dann gelacht und gespottet und, ja, meinen Sie, das war für Noah schön? Der wurde doch für erklärt. Und unser Herr sagt, wir haben es mit einem durchgeknallten, durchgedrehten, verbogenen Geschlecht zu tun. Dieses durchgeknallte, durchgedrehte, verbogene Geschlecht sagt aber zu den Glaubenden, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Verstehen Sie? Und darauf müssen wir uns einstellen. Wer jetzt nicht bereit ist, diese kleine Nachricht, ich rede mal von Deutschland, in Kauf zu nehmen, im Moment werden Weichen gestellt, der kriegt später meines Erachtens den Bogen auch nicht. Selbst Evangelikale meiden inzwischen biblische Themen und biblische Positionen, um ja kompatibel zu bleiben mit der Gesellschaft. Achtung, wer sich zu sehr verbiegen lässt, wird verbogen. Und wir dürfen ein Bekenntnis haben. Die Menschen warten gerade drauf. Es gibt viel mehr Einsame und Traurige. Das können wir leben. Und wir müssen ja nicht sagen, und wir sind ja auch nicht, wir sind nicht besser. Ich bin genauso so ein Sünder, genauso so ein elender Tropf wie du, aber ich bin besser dran, weil ich bei Jesus bin. Für Sünder gibt's einen Weg der Rettung. Es gibt eine Arche. Und wir dürfen die Grenzen von Gott beachten. Wir dürfen das erkennen. Das ist der Zug der Zeit. Hedonismus, das heißt Spaßmaximierung, das Leben dient dazu, dass ich ein Maximum an Spaß habe. Und das zieht natürlich auch in die glaubenden Kreise hinein. Und Gott ist ja kein Spielverderber. Man darf ein erfülltes, auch Spaß haben. Aber das Leben misslingt und macht letztendlich kaputt, wenn man die Lebensgrenzen Gottes missachtet. Das führt mich zum letzten Punkt. Man darf sogar einen Schritt weitergehen. Man darf nicht nur sozusagen an den Außengrenzen rütteln. Ja, der junge Gläubige fragt immer, was darf ich noch tun, damit ich gerade noch drin bin? Darf ich noch ins Kino? Darf ich aufs Rockkonzert? Darf ich das? Darf ich das? Darf ich das? So typisch für die ersten Jahre. Aber als gereifter Christ musst du nicht fragen, was darf ich gerade noch tun, damit es gerade vielleicht noch so gut geht, sondern ich darf fragen, was kann ich tun, damit ich noch mehr ins Zentrum komme? Und unter uns gesagt, wir haben viele, die haben vielleicht noch ein paar Jahre. Was wollen sie noch? Was wollen sie noch als Jesus? Anderes als Jesus dienen. Und ich auch. Das ist ja schön, dass Gott uns sagt, du, so sieht's aus. Und ob es noch 10, 20, 30 oder 40, ja, weiß ich nicht. Aber so sieht's aus. Und jetzt bau doch nicht auf Sand. Engagier dich doch noch in Dingen, die alle untergehen werden. Bau an der Jesusarche mit. Engagier dich, konzentrier dich. Das ist das Geheimnis auch von erfolgreichen Menschen. Erfolgreiche Menschen haben meistens sich auf eine Sache konzentriert und die gut gemacht, sehr gut gemacht, toll gemacht. Und es gibt Leute, die haben sich völlig verfranzt, die konnten alles ein bisschen und hatten auch für vieles Talent, aber sie sind nicht auf den einen Bogen gekommen. Und das ist auch das Geheimnis des Glaubens. Sie dürfen alles Mögliche tun, aber das Wichtigste ist Jesus, der Glaube, die Gemeinde, das ist das Wichtigste. Und da kommen sie nicht schlecht dabei weg. Das erfüllt, das macht glücklich. Gerade heute Morgen hat mich eine Todesnachricht erreicht von jemandem, der heute Nacht geschaut hat. Und wie schön ist es, wenn man dann sagen kann, ich habe nicht nur mir gelebt. Ich darf verzichten. Paulus hat verzichtet, hat gesagt, um euretwillen verzichte ich. Jesus hat verzichtet. Die himmlische Herrlichkeit. Der hat sich am Kreuz sowas von limitieren lassen. Sogar die Arme konnte er nicht bewegen und die Hände. Der herrliche Gottessohn hat sich freiwillig total begrenzt um seine Aufgabe seines Dienstes willen. Pater Kolb hat es auch getan, der ja im Zweiten Weltkrieg Juden und auch andere Verfolgte des NS-Regimes in Polen versteckt hat und dann ins KZ kam. Alles um Jesu willen, freiwillig, er hätte es auch lassen können. Das brauche ich nicht, um Spaß im Leben zu haben, hätte er sagen können. Nein, er hat gesagt, das ist mein Dienst, meine Aufgabe. Und die Krönung war dann, dass Gott ihm die Gnade geschenkt hat, als ein Gefangener geflohen war, wie man meinte, nachher hat man ihn tot gefunden. Da tobte der Lagerkommandant und sagte, jeder Zehnte wird erschossen antreten. Und Pater Kolb war nicht der Zehnte, er war Achter oder Neunter, aber neben ihm hat es einen Familienvater mit zwei Kindern erwischt. Und ein Katholiken aus Polen, er weinte furchtbar um seine Familie und seine Kinder und war also. Und daraufhin sagt Pater Kolb, schlägt dem Kommandanten vor, darf ich anstelle dieses Mannes Zehnter sein, also in den Tod gehen. Der Kommandant war einfach, sie wurden dann in den Hungerbunker eingesperrt. Und die nicht gestorben sind, grauenvoll nach etlichen Tagen und so, die hat man dann mit der Phenolspritze hingerichtet. Er hat sich vollkommen freiwillig. Aber was für eine Herrlichkeit. Sie müssen jetzt nicht in den Hungerbunker. Aber Konzentration in den Tagen Noahs. Die Zeit ist zu ernst, als dass wir unsere Zeit vertrödeln können. Und das wünsche ich Ihnen. Und den Mut zum Glauben wie Noah. Im Aushalten, im Bekennen, in Grenzen beachten und im Verzicht um Jesu willen. Konzentration aufs Wesentliche. Das ist Jesus. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Ja, lieber Vater, manchmal schockierst du uns, weil du uns Dimensionen und Welten aufzeigst, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben und auf dem Radar, die uns so fremd und so unheimlich sind. Und doch dürfen wir wissen, du hast alles in deiner Hand. Du bist der Herr, der im Regiment sitzt. Du bist über allem. Niemand kann irgendetwas tun, was du nicht erlaubst, was du nicht genehmigst. Und so danken wir dir, dass wir geborgen sind in dir und dass wir keine Angst haben brauchen. Wie oft sprichst du den Deinen in deinem Wort zu, fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Und so danken wir dir, dass du uns gezeigt hast, in was für einer Zeit wir leben und wo es hingeht. Und vor allem, dass du kommen wirst und dass wir auf dich hin leben, auf den Wiederkommenden, auf die Vollendung der Gemeinde, auf das Reich Gottes, auf dich, Herr Jesus. Und darin dann glücklich, fröhlich sein dürfen. Gib uns Kraft und Glaubensmut. Und wir danken dir, dass du weißt, wo wir elend und schwach sind und dass du gerade Elend und Schwache durchtragen vermagst. Und so beten wir auch, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.